auch wenn viele finden, vielleicht ob ich in meinen Reels oder TikToks irgendwie so stark wirke, habe ich mich Scham komplett abgebaut. Es gibt ganz, also wir sind ganz viele Dinge immer noch mega unangenehm. Es gibt ganz oft Situationen, wird meine Freundin nach Geld frage. Das ist mir mega peinlich, weil ja auch ich manchmal noch denke, dass ich selbst daran schuld bin, auch wenn ich auf Place jetzt weiß, dass es nicht so ist. Und der Team mich nach Geld fragen, und es denen auch mega unangenehm ist, obwohl wir alle wissen, dass wir nichts dafür können, dass es voll wichtig ist, sich gegenseitig zu unterstützen.
Mauerecho. Ost trifft West. Wo Geschichten die Grenzen überwinden. Wir reißen Mauern ein. Ein Podcast der Taz-Panther-Stiftung. Moderiert von Dennis Schiponder.
Hallo und herzlich willkommen zu Mauerecho Ost trifft West, dem Einheitspodcast der Taz-Panther-Stiftung. Ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt, denn heute sprechen wir über ein Thema, das mir auch sehr nahe geht. Wir sprechen über Armut und Klassismus. Das ist viel mehr als nur Geldmangel. Sie bedeuten soziale Ausgrenzung, dauerhaften psychischen Druck und Scham. Rund 13 Millionen Menschen gelten in Deutschland als arm. Dabei zeigen Studien, dass Frauen in den höchsten Einkommensgruppen eine um mehr als 4 Jahre höhere Lebenserwartung haben als Frauen in der niedrigsten Gruppe. Bei Männern beträgt dieser Unterschied sogar 8 Jahre. Diese Differenz in der Lebenserwartung verdeutlicht, wie tiefgreifend und lebenswirklich soziale Ungleichheiten überall hineinwirken. Ich spreche heute mit 2 ganz tollen Gästen. Einmal Malik, den ich schon sehr lange bei TikTok verfolge, denn er berichtet dort sehr eindringlich über seine Perspektiven von Armutsbetroffenheit, aber auch von dem Bildungsaufstieg in der Uni, sein Treffen auf eine andere bürgerliche Klasse im Universitätskontext. Und er hat auch immer mal wieder über die Ost-West-Perspektiven gesprochen. Und da dachte ich, da muss ich ihn doch auf jeden Fall einladen in unsere Folge. Hallo Malik.
Hallo.
Mein 2. Gast ist Olivier David. Er ist Buchautor, Podcaster, Journalist und befasst sich mit den Thematiken rund um Armut und hat da auch 2 Bücher geschrieben. Über die wirst du uns gleich nochmal was erzählen am besten. Und danke, dass du heute da bist und mit uns darüber sprechen magst.
Ja, sehr gerne.
Wir versuchen ja, einen konstruktiven Podcast zu gestalten. Und da gehen wir gleich mal in unsere erste Kategorie. Das ist der Top der Woche. Habt ihr denn einen Top der Woche, was so mit Nachrichten zu tun hat, vielleicht persönlich, vielleicht aber auch mit der Thematik, die euch aufgefallen ist diese Woche?
Ich glaube, mein Top der Woche zieht sich so ein bisschen aus dem, doch gerade irgendwie auch alles voll schwierig ist auf der Welt, politisch gesehen. Und dass ich aber trotzdem voll froh bin, dass ich eine Community habe, so in verschiedenen Bereichen. Also ich bin super froh über meine Community, die mich so aufhängt in unterschiedlichen Punkten. Und auch über die Queer Community, die so mega strong ist. Und ich merke so einen sehr krassen Zusammenhalt in so Freundschaften untereinander, aber auch mit Leuten, mit denen man nicht unbedingt befreundet ist, aber irgendwie trotzdem so ein Bonding hat, wenn man irgendwie gerade zusammen durch so eine schwere Zeit geht. Und das ist irgendwie so mein Top der Woche, weil ich so sehr froh darüber bin.
Toll, danke, dass du das mit uns geteilt hast. Olivier, wie sieht's bei dir aus?
Mein Top der Woche ist, dass jetzt, ich glaube heute Morgen war das, ne, dass wir gehört haben, dass offenbar die Friedensverhandlungen erstmal in Genozid in Gaza dazu geführt haben, dass offenbar die israelische Armee ihre Truppen abzieht und dass die Geiseln zurückkommen, dass hoffentlich die Waffen schweigen. Ich glaube, da gibt es immer noch viel zu kritisieren. Ich bin da überhaupt kein Experte natürlich, aber bin erstmal einfach so richtig froh darüber, wenn das denn dazu kommt, weil das einfach etwas ist, was mich in den letzten 2 Jahren so sehr stark mitnimmt. Diese krasse Ungerechtigkeit und dieser krasse Vernichtungswille, genau, und da bin ich gerade einfach irgendwie so, habe ich richtig gemerkt, wie ich so aufgeseufzt habe, als ich davon gehört habe, weil ich eben dachte, vielleicht können jetzt mal die Dinge, auch wenn sozusagen die Ungleichheit irgendwie da in der Region weiter strong sein wird, vielleicht können jetzt mal sozusagen die Leute sich um ihre Toten kümmern und vielleicht können Menschen besser versorgt werden und Menschen vor dem Verhungern bewahrt werden. Ne? So, genau. Jetzt habe ich es natürlich deep gemacht, aber genau, das ist einfach etwas, was mich sehr umgetrieben hat und da habe ich gemerkt, dass irgendwie so wenigstens eine kleine Last von meinen Schultern gefallen ist.
Aber es ist ja auch okay, Dieb zu sein und in dieser Kategorie Dieb zu sein, weil auch Positives kann Dieb sein und das ist ja eigentlich eine sehr schöne Sache. Dann kommen wir mal zu unserer 2. Kategorie, das ist nämlich das Mauergeflüster. da steigen wir jetzt mal inhaltlich ein. Da würde ich euch gerne als erstes fragen, es gibt ja verschiedene Begrifflichkeiten, wenn es zum Thema Armut geht. Ne? Sagt man einfach arm, armutsbetroffen, armutsbehindert. Zum Beispiel habe ich jetzt auch letztens gehört. Welchen Begriff findet ihr denn eigentlich, also nutzt ihr denn, wenn es darum geht?
Also kann ich ehrlich gesagt gar nicht so genau gerade beantworten, weil ich da gerade selber sehr viel drüber nachdenke, weil ich auf der einen Seite das, also wenn ich so zum Beispiel auf meiner Instagram-Seite oder auf TikTok so von Menschen spreche, die von Armut betroffen sind, da meine ich meistens Menschen, die aktuell von Armut betroffen sind und irgendwie nicht viel Geld haben, nicht viel kulturelles Kapital haben. Ich denke da zum Beispiel an alleinerziehende Mütter, wie zum Beispiel an meine Mutter. Und gleichzeitig sind wir ab, also kann jede Person jederzeit durch verschiedene Dinge, die passieren, heißt in, also von Armut betroffen sein oder in Armut, ich will jetzt nicht reinrutschen sagen, aber sozusagen in Armut reinrutschen. Deswegen, ich habe keinen Begriff, hinter den ich gerade so zu 100% stehe.
Ich spreche meistens davon, dass ich arm gewesen bin oder dass ich in Armut gelebt habe. Ganz selten benutze ich auch den Begriff armutsbetroffen. Ich akzeptiere das aber vor allen Dingen irgendwie, dass Leute sich so bezeichnen und habe irgendwie immer wieder so gefremdelt, damit mich selbst so zu bezeichnen. Irgendwie, ich glaube, das geht ja auch vielleicht einher so mit diesem, ne, man will ungern von etwas betroffen sein. Das klingt so, als würde so ein Naturereignis auf einen niederprasseln. Und es klingt vor allen Dingen machtlos irgendwie, ne? Und arm zu sein bedeutet ja häufig auch eine große Machtlosigkeit, aber damit will man sich wahrscheinlich nicht so identifizieren. Aber das sind auch jetzt so sehr lose Gedanken. Also ich weiß gar nicht genau, warum der Begriff sozusagen, es gibt ja diese Bewegung, Hashtag ich bin armutsbetroffen. Also erstmal sehr gute Leute, die Sinnvolles tun. Aber ich hatte sozusagen für mich, wenn ich das auf mich angewendet hatte, immer wieder so mit diesem Betroffensein irgendwie gehadert. Obwohl es natürlich gleichzeitig irgendwie auch stimmt. Ne? Man ist ja von etwas betroffen und man ist ja vielleicht auch einer Sache unterworfen. Und das trifft ja noch keine Aussage darüber, wie man sich dazu verhält oder wie das eigene Selbstbild ist.
Teilweise habe ich zum Beispiel das Gefühl, dass sozial ausgegrenzt auch so ein Begriff ist, wo ich drüber nachdenke, weil das andere klingt alles so passiv. Es ist ja aber eigentlich ein aktiver Part in unserer Gesellschaft, der einen Teil der Gesellschaft halt sozusagen in der unteren Gesellschaftshälfte festhält. Es ist ja nicht etwas, was einfach passiert, sondern es sind ja politische Entscheidungen dahinter, die man auch ändern könnte. Deswegen, ich struggle da auch über, welchen Begriff ich jetzt am besten finde. Aber deswegen dachte ich, ich frage euch mal. Und vielleicht am Anfang nochmal, gibt es so Buzzwords, die euch aus der Vergangenheit vielleicht auch immer noch betreffen, die mit Armut zu tun haben oder auch Aktionen oder auch, also bei mir sind zum Beispiel Briefe. Briefe ist sowas, was mich ganz krass triggert im Bereich von Armut, mit dem ich bis heute nicht so gut umgehen kann. Gibt es sowas auch bei euch?
Was meinst du mit Briefen? Also wenn du Briefe bekommst oder dass du da so eine Vorahnung hast oder dass du denkst, scheiße, jetzt schreib mir irgendein Amt oder so, meinst du sowas?
Genau, also ich würde absolut, ich habe auch immer auf so emotionale Kraft, nehmen wir mal damit rein. Ich sammle immer erst ein paar Briefe und dann öffne ich alle mit einem Mal, um das irgendwie dann vom Tisch zu haben. Aber ich habe so eine ganz große, ja, mich triggern Briefe. Ich habe so eine ganz große Angst entwickelt vor Briefen. Und habt ihr vielleicht sowas auch?
Genau, ich habe sowas auch. Ich kann eine Anekdote teilen. Vor einem Jahr ungefähr eine Förderung für eine Lesung bekommen. Ich wusste das auch. Also mir wurde schon formal bestätigt vom Literaturbüro der Stadt, in der ich da gelebt habe, dass das durchgeht und dass ich nochmal ein förmliches Schreiben bekomme, in der das steht. Dann öffne ich ein paar Wochen später oder einen Monat oder zwei später meinen Briefkasten und sehe so, Stadt Hannover schreibt mir. Ich denke mir so, halt dein Maul, ey. So, ich gehe so hoch und meine ganze Existenz schrumpft schon so zusammen, so auf die Größe von so einem Fliegenpilz. Ich bin so, meine Schultern werden schwer. In mir tut sich so ein schwarzes Loch auf und mache den Brief dann oben im Flur auf und kann ihn gar nicht richtig lesen. Also ich kann die Worte gar nicht entziffern. Und ich sehe nur unten, es steht 700 Euro. Und ich schmeiße den so auf die Ablage und gehe in mein Zimmer und kann einfach nichts mehr machen. Ne? Also ich hock dann an meinem Handy, bin irgendwie schlecht gelaunt, bin so richtig destruktiv. Ein paar Stunden später schaue ich wieder rauf und sehe, dass da so ein Plus vorher davor steht. Also es war so, ja, korrekt, Bruder, du hast so deine 700 Euro Förderung bekommen. Und ich war nicht in der Lage, das zu lesen, ne, weil ich sozusagen, und warum erzähle ich das? Weil das ja irgendwie was aufmacht, ne? Also ich kann gar nicht sozusagen Erstens kann ich nicht mehr auf mein Gehirn zugreifen richtig, also auf mein analytisches Denken. Das setzt einfach aus, weil da irgendeine andere Erzählung sich das überschreibt. Und zweitens kann ich mir gar nicht vorstellen in dem Moment, dass irgendwie etwas vom Staat kommt und mir was Gutes will, ne? Und das ist eigentlich irgendeine lustige Anekdote auf eine Art, weil das irgendwie auch schon so ein bisschen bekloppt ist so. Aber irgendwie erzählt die auch ganz schön viel, ne? Und erzählt vielleicht vor allen Dingen auch da viel darüber, warum viele Leute überhaupt gar keinen Bock haben, mit Ämtern in Berührung zu kommen, ne? Also es gibt ja so hunderte Millionen Euro.
Warte, ja, Lili, ja. Bevor wir da reingehen, das machen wir später noch mal. Ich wollte das nur so als kurzen Einstieg, ob da schon was ist, Malik. Ist dir da auch was eingefallen?
Also ich werde mich kurz an diese Brief-Geschichte anknüpfen, weil ich habe ansonsten gar kein Buzzword, was mir so instinktiv einfällt, außer ich habe so Ende des Monats und ich check nicht so gern mein Konto, solche Sachen. Dass wenn ich einen Brief bekomme, also kommt immer ganz spannend, von denen der ist, wenn der von Basel kam, das freut mich manchmal auch sogar, weil es so extrem lange dauert und ich mich freue, dass überhaupt mein Feedback kommt. Aber ich merke es so voll, wenn ich so einen Brief auf den Briefkasten hole und ich weiß nicht so genau, was da jetzt drinsteht, wie viel Geld ich bekomme im nächsten Semester oder ob es irgendeine Rechnung ist. Ich vergessen habe, ich noch bezahlen muss, dass ich schon in meinem Kopf die Liste an Menschen also stehen habe, die ich gleich anrufen kann, die entweder nicht supporten könnten, weil ich irgendwie Geld brauche und ich weiß schon, wie ich fragen kann, finanziell oder die nicht so emotional supporten können, weil wir irgendwie die Situation verstehen und irgendwie mir einfach zuhören, die ich nicht über irgendwelche Ämter abfacke oder über die Deutsche Bahn oder so, über die Uni und ich mich dann halt dadurch Support fühle, aber dann finde ich meistens auch relativ schnell den Weg an mein Bett und brauche erstmal ein bisschen Zeit für mich, um das hinzuweinen auch. Ja, also es verbricht Situation, kann ich auch gut relaten.
Ja, aber das sieht man doch schon, das ist eine Gemeinsamkeit zwischen Ost und West anscheinend. Das ist also eine Erfahrung, die uns alle eint in dieser Perspektive. Dann würde ich nochmal zurückgehen auf euer Aufwachsen, weil ich das immer wichtig finde, um zu verstehen, also gewisse Gedankengänge, die ihr vielleicht später dann auch habt. Malik, magst du uns kurz erzählen, wie du aufgewachsen bist, was du wichtig findest sozusagen für die Perspektive, die wir heute besprechen?
Also ich bin in Sachsen-Anhalt aufgewachsen. Also ich kann auch sagen, wo in Dessau, das ist jetzt nicht unbedingt mega der ländliche Raum. Und in Sachsen-Anhalt spricht jetzt auch nicht unbedingt eure Großstädten. Und also bin mit einer alleinerziehenden Mom und einem jüngeren Bruder aufgewachsen. Und dann bin man zum Studieren in Sachsen-Anhalt geblieben. Und jetzt halt vor kurzem nach Sachsen. Also halt nach Leipzig gezogen, also auch. Ich habe mich nicht so viel im ländlichen Raum aufgehalten, was ich eigentlich immer relativ wichtig bin, damit zu erwähnen. Und habe schon, glaube ich, als Kind und als Teenie schon gemerkt, dass wir nicht so viel Geld hatten und halt in Armut irgendwie leben, weil meine Mom da auch relativ oft mit uns drüber gesprochen hat und so gesagt hat, welche Sachen gehen und welche Sachen nicht gehen, weil wenn ich andauernd irgendwelche Wünsche hatte, weil ich Fernsehen geguckt habe und die ganzen Sachen haben wollte, die es da so zu sehen gab, sie irgendwann gemerkt hat, wenn man immer Nein sagt und nicht bitten wollte, warum vielleicht auch versuchen kann zu erklären. Woran das liegt, dass ich nicht die ganzen Sachen haben kann, die andere die ganze Zeit haben. Und hab dann aber erst, ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon so weit kreist oder nicht, glaube ich, erst im Studium oder als ich da angefangen habe zu studieren und dann so im zweiten, dritten Semester wegen Corona auch erst angefangen habe, Leute kennenzulernen. Da habe ich, glaube ich, erst so richtig gecheckt, dafür gibt es auch so ein System hinter Armut gibt. Und das war auch so der Punkt, wo ich erst angefangen habe, deutsche Leute auch so richtig kennenzulernen an der Uni. Weil ich war auch ein Kind und ein Teenie und ich habe das System dahinter einfach noch nicht gesehen oder so richtig einordnen können. Und als ich dann so die Unterschiede irgendwie so gesehen habe, beziehungsweise gesehen habe, dass andere Leute auch wirklich gar keine Ahnung davon haben, dann so gecheckt. Das ist, und jetzt weiß ich auch gar nicht, was ich frage.
Das ist absolut okay. Wir haben ja so einen kurzen Abriss bekommen, sozusagen von deinem Aufwachsen. Und dann übergeben wir einfach an Olivier. Wie war das denn bei dir mit dem Aufwachsen?
Also ich komme aus Hamburg. Hamburg-Altona ist ein Stadtteil, der sehr zentral liegt, der vielleicht ganz bisschen so Ähnlichkeiten hat zu Kreuzberg irgendwie in Berlin. Also hohen Migrationsanteil, hohe SGB-II-Quote. Früher gab Industrie früher, die dann aber weggewandert ist, wurde teilweise besetzt, ne, so, also es gab so linke Subkulturen schon früh da. Genau, wir waren arm, ich wusste das aber nicht. Die ersten 7 Jahre, ich bin auch nicht in den Kindergarten gegangen, die ersten 7 Jahre habe ich einfach zu Hause gehockt, irgendwie unter meinem Hinterhof gespielt oder an meiner Straße. Bis auf so ein paar Ausflüge oder ein paar Besuche zu Familien, mit denen wir befreundet waren. Dann bin ich aber auf eine Privatschule gekommen, also bin Waldorfschüler. Und da fiel mir natürlich auf, dass die anderen Leute ganz andere Zugänge zu einem möglichen haben, zu anderen Sprachen, zu anderen Kulturen, darüber, dass sie irgendwie ständig in Urlaub fahren, dass die ganz andere Möglichkeiten haben zu Hause, dass die Eltern ihnen bei ihren Hausaufgaben helfen und so. Das heißt, das Wort, was ich verwandt habe, war immer, ich bin anders, so. für mich selber. Wir waren nicht arm. Also ich weiß erst, seitdem ich 30 bin, dass ich eigentlich 90% der Zeit in den ersten 30 Jahren in Armut gelebt habe. Wir waren einfach anders oder bei uns gerade schwierig oder so. Ne? So, das sind so Worte, die wir benutzt haben. Und ich glaube, das hilft auch, sich das so zu sagen, weil man daraus einfach eine Situation macht. Also, dass man negiert, dass das einfach Lebensumstände sind, die man unterworfen ist, ergibt sozusagen objektiv Sinn. Ne? So, wenn du dir die ganze Zeit vor Augen führst, dass es eine Situation ist, dann ist es so eine Art Selbstbetrug, der aber irgendwie sinnstiftend ist in dem Moment. Wenn dann sagst du, ja gut, kann ja irgendwann besser werden oder so. Ne? Genau, aber es wurde nicht besser und ich habe erst ganz spät Worte dafür gefunden, die beschreiben, was eigentlich das Problem ist. Ne? Denn wenn ich zu wenig Geld irgendwie auf Klassenfahrt mitbekommen habe oder überhaupt wie meine Familie darum kämpfen musste, dass ich mit auf Klassenfahrt fahren konnte, weil meine Mutter irgendwie nachts Anträge geschrieben hat für irgendwelche Charity-Vereine, die das dann gefördert haben, dann war das immer so, ja, das war so ein großes Land der Sprachlosigkeit in mir, das irgendwie mich definiert hat, aber ich keinen Zugriff darauf hatte. Das war so ganz komisch irgendwie.
Was ich da gerade vielleicht auch schon als Gemeinsamkeit sehen kann, egal ob Ost oder West, da ist ja schon, also eine gewisse Form von Scham hat ja bei dir da gerade schon mit reingesprochen und auch so ein, ja, man versucht halt irgendwie das Beste draus zu machen oder will es vielleicht lange nicht sehen, oder hat auch am Anfang vielleicht gar keine Worte dafür. Das ist vermutlich in Ost und West erstmal gleich, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass irgendwie Leute unterschiedlich betroffen sind davon in dem Sinne. Und ich finde das ja eigentlich voll interessant, wenn man so zurückblickt, Malik, dass seine Mutter ja relativ früh versucht hat, mit dir darüber zu sprechen. Ich weiß gar nicht, ob das so perspektivisch normal ist oder ob man versucht hat, das so lange möglich von den Kindern wegzudrängen, wie es halt irgendwie geht. Vielleicht war es aber auch dieses Momentum, wie du ja gerade gesagt hast, dass es dann nicht mehr ging, weil man dir das erklären musste. Und ich frage mich das zum Beispiel bei der Perspektive von Rassismus bei mir auch immer mal wieder. Also ich denke ja immer intersektional. Finde ich das eigentlich besser, wenn man schon früh mit Kindern darüber spricht? Oder bei mir war das so, ich habe mit 18 erst geschnallt zum Beispiel, was eigentlich Rassismus so richtig macht oder was das ist. Und es hat mich davor bewahrt, glaube ich, ein frustrierter Junge zu werden. Auch so dieser Armutsbegriff, wenn ich das meinen Eltern gesagt habe, dass wir ja immer so hin und her gepinkt sind zwischen, ne, an der Grenze, mal waren wir drunter, mal waren wir drüber, das ist immer so hin und her gehüpft. Meine Eltern haben das nie gesehen. Und finde ich das eigentlich besser, wenn sie lange nicht mit mir darüber sprechen, oder hätte ich es eigentlich besser gefunden, wenn sie früher mit mir darüber gesprochen hätten? Das ist halt bis heute so meine Frage. Habt ihr da eine Perspektive zu?
Also wir haben so einmal darüber gesprochen und das meiste waren aber so, meine, also was ich ja gerade eben vielleicht nicht gesagt habe, also meine Mutter ist in der DDR aufgewachsen, also zumindest so bis sie 13 Schwestern war. Und auch meine Oma ist auf jeden Fall in der DDR gelebt und ist aufgewachsen. Und es war schon immer so ein sehr, ich habe in meiner Familie so sehr früh so zum Geburtstag das Kommunistische Manifest und so Sachen irgendwie geschenkt bekommen. Und es war so ein sehr großes, Geld war so ein sehr großes Thema, auch mit verschiedenen Wirtschaftssystemen vielleicht. Und es waren immer so, wenn Nachrichten im Radio irgendwie liefen und es nur verschiedene Parteien, dann hat meine Mutter schon immer gesagt, CDU, FDP, irgendwelche Parteien, das sind Parteien für die Reichen. Die sind nicht für uns. Irgendwie so ein Ding war es. Und deswegen war es schon so, dass mindestens am Rand wurde halt immer über Geld gesprochen. Und im Nachhinein bin ich sehr froh darüber, dass es ein Thema war, was mehr oder weniger immer wieder aufgegriffen wurde und was ich jetzt auch im Nachhinein immer wieder, also ich jetzt zu meiner Mutter sage, ich weiß noch, dass du damals auch das mir gesagt hast. Und dann sprechen wir da jetzt nochmal drüber und da bin ich sehr froh drüber.
Bei uns wurde auch darüber gesprochen, also dass kein Geld, aber halt eben nicht konkret darüber, dass wir arm waren oder so, ne? So, ich glaube, dass schon sozusagen notwendig ist. Und natürlich kann es auch Kindern schlecht gehen, wenn ihre Eltern ihre Unterlegenheit und ihre Ohnmacht irgendwie mit ihren Kindern teilen. Ich glaube, es geht dann immer ein bisschen darum, wie man das macht. Grundsätzlich glaube ich so, ist, dass das Bewusstsein etwas ganz Wichtiges ist, ohne dass wir nicht vom Fleck kommen sozusagen. Also wenn ich meine Unterlegenheit nicht kenne, dann kann ich auch nicht mich zur Wehr setzen. Ne? Und es gibt Kinder, die früh sozusagen mit ihren Eltern diese Gespräche führen und die berichten davon, dass das für sie überlebenswichtig war, zu wissen, dass sie keine Schuld haben. Denn bei mir wurde alles immer individualisiert. Ne? Ich war zu faul, ich war zu langsam, ich war zu laut, zu störend, zu. Ne? So. Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht und alles ist immer auf mich zurückgefallen. Hätte ich früher Worte gehabt, die mir das einordnen, die mir sagen, ey, deine Mutter bezieht Sozialhilfe, sie ist alleinerziehend, dein Vater saß früher im Gefängnis. Wie soll das anders sein? Die höchsten Schulabschlüsse in deiner Familie sind Realschulabschlüsse bisher. Wie soll es anders sein? Also das hat gar nicht so viel mit dir zu tun und vielmehr damit, dass andere Kinder und andere, das habe ich ja gespürt, dass andere Kinder und die Eltern von den Kindern ganz andere Möglichkeiten hatten. Ne? Wenn ich in der Villa von einem Klassenkamerad war und die anderen Kinder mich ausgelacht haben, weil ich versucht habe, den Eiswürfelautomat aufzumachen, weil ich dachte, das wäre der Kühlschrank und ich gar nicht wusste, dass es Eiswürfelautomaten gibt, dann habe ich natürlich meine Unterlegenheit gespürt. Aber ich glaube, mir hätte es geholfen, da früher Worte für zu haben. Und ich glaube, es kommt eben aber auch ganz darauf an, wie man das macht. Ne? Wenn sozusagen da ein Erwachsener ist, der die ganze Zeit sagt, wir sind arm, wir sind so gefickt, niemand kann uns helfen, wir werden untergehen, dann wird es dem Kind sicherlich nicht zuträglich sein. Ne? So, aber wenn daraus irgendeine Perspektive kommt von, hey, lass dich nicht gasleiten in der Schule, du kannst nichts dafür und ich kann auch nichts dafür, ich als Mama, ich als Papa, dann kann das auch, glaube ich, ein großer Moment der Awareness und des Empowerments sein. Und dafür setze ich mich natürlich immer ein, aber ist dann die Frage sozusagen, wie die Leute das selber dann schaffen, ne? So, aber ich glaube, ich hätte es gebraucht.
Aber ich merke auch gerade selbst, ich hatte das, glaube ich, noch nie in so einer Interviewsituation, dass ich irgendwie so selbst auch so belastet bin irgendwie, also eigentlich das Wort auch Scham einfach benutzen sollte. Das finde ich voll strange, weil über alle anderen Dimensionen meiner Identitäten rede ich die ganze Zeit und das ist voll okay. Und hier habe ich gerade das Gefühl, ich kann gar nicht so richtig, ich habe das anscheinend noch nicht so richtig aufgearbeitet, sondern immer weggedrängt. Und das drückt sich gerade so ein bisschen durch. Du hast ja auch in einem Buch viel über Scham gesprochen und psychische Belastungen, also keine Aufstiegsgeschichte. Magst du uns kurz von dem Buch erzählen und wie sich halt zum Beispiel diese Scham auch im Selbstbild und im Alltag zeigt? Also du hast ja gerade schon ein paar Beispiele genannt.
Ja, gerne. Also genau, in dem Buch versuche ich, das startet, als ich ungefähr 30, 32 bin. Ich glaube 32 oder so. Und ich habe ein Volontariat an. Das ist eine journalistische Ausbildung bei einer Lokalzeitung in Hamburg. Ich habe kein Abitur. Mein höchster Abschluss bis dahin war ein Realschulabschluss. Ich habe eine Schauspielausbildung gemacht, aber danach nicht als Schauspieler so richtig gearbeitet. Und das startet mit dem Gang zum Therapeuten. Also ich gehe zum Therapeuten und ich merke, mit mir ist was nicht in Ordnung. Und eigentlich bin ich gerade an einem super Stand in meinem Leben, denn ich darf das erstmal Geld verdienen für etwas, was mit mir zu tun hat, also wofür ich meinen Kopf benutzen darf, wo ich irgendwie meine Vision, meine Träume irgendwie, auch das, was mich politisch interessiert, irgendwie mich damit beschäftigen kann. Davor habe ich irgendwie im Supermarkt gearbeitet, stand am Fließband und so weiter und war immer unglücklich. So, das heißt, eigentlich bin ich in einer guten Lebensphase zum Startpunkt des Buches. Dann merke ich aber, kommt die ganze Scheiße hoch. So, ich habe Depressionen, ich bin immer öfter krankgeschrieben, ich mache eine Therapie, ich brösel auseinander, es sammeln sich die Diagnosen und ich bemerke eigentlich, sozusagen hat alles seinen Ursprung in den sozialen Verhältnissen, in denen ich aufgewachsen bin. Ne? So alleinerziehende Mutter, beziehungsweise meine Eltern waren die ersten 8 Jahre zusammen. Ich habe auch Gewalt zu Hause erlebt und so weiter. Gewalt war eh sozusagen in meinem Haus, in meiner Wohnung, in meiner Straße, in meinem ganzen Viertel irgendwie omnipräsent. Ich habe sehr drastische Gewalt gesehen, gehört, erlebt, wurde mir erzählt. Genau. So, und dann ist mir aufgefallen, mit 30 eben, als ich in diesem Volontariat war, ja gut, das hat irgendwie alles mit den sozialen Bedingungen deines Aufwachsens zu tun. Und da habe ich sozusagen so versucht, den Zusammenhang von psychischen Erkrankungen und Armut zu machen. Das heißt eben nicht, dass alle Menschen, die arm sind, psychisch krank sind, aber die Prozentzahl ist eine ganz andere und zwar viel höher. Ne? Also das Robert-Koch-Institut hält fürs Jahr 2020 fest, dass 43,3% der Frauen der untersten sozialen Statusgruppe einmal pro Jahr an einer psychischen Störung leiden. Und das sind über 20% mehr als in der höchsten sozialen Statusgruppe. Und ähnlich, ein bisschen weniger drastisch, Männer sozusagen, oder die Zahlen bei Männern sind ein bisschen geringer, ist es eben auch bei den Männern. 33% der untersten sozialen Statusgruppe erkranken einmal im Jahr an einer psychischen Störung. Und ungefähr 17-18% weniger sind es bei den Obersten. Das heißt, es gibt insgesamt große Betroffenheit in der Gesellschaft. Das wissen wir alle. Ne? Man redet irgendwie seit einigen Jahren über psychische Erkrankungen, redet darüber, die zu entstigmatisieren. Aber wir reden einfach ganz selten darüber, wie psychische Erkrankungen sozial bedingt sind. Denn es ist ja irgendwie jetzt kein Zufall, dass irgendwie besonders doll Frauen betroffen sind oder dass besonders stark rassifizierte Personen betroffen sind. Ne? Sondern es hat was mit Ausgrenzung, mit Klassengewalt und so weiter zu tun. Und darüber wird natürlich nicht so gerne geredet. Und jetzt, um nochmal ganz kurz zu mir zurückzukommen. Ich wurde die ersten 7 Jahre eigentlich gar nicht beschämt, denn da war ich sozusagen in Anführungszeichen unter meinesgleichen. Das heißt, die Leute in meinem Haus, die waren alle irgendwie im Gegensatz zu mir irgendwie rassifiziert. Ich habe nur sehr wenig Ausgrenzungserfahrung gemacht. Mein Vater ist ja Franzose. Aber ansonsten hatten wir jede Menge Gemeinsamkeiten. Und natürlich wurde sich mal gestritten und natürlich gab es mal irgendwie, ne, also auch unter Kindern irgendwie Stress. Aber Scham, eine soziale Beschämung sozusagen, hat immer eine, ja, die, da gibt es eine Notwendigkeit. Es braucht eine Machtasymmetrie sozusagen. Also ich kann es ein bisschen genauer erklären. Als ich auf der Waldorfschule war, war plötzlich das Nettoinkommen der Eltern so um ein Vielfaches höher als das bei uns zu Hause. Also wurden die Kinder, ich war nicht der Einzige, der in Armut gelebt hat auf der Schule, also in meiner Klasse, also wurden die Kinder, die arm waren, massiv beschämt. So. Immer wieder ist man mit seiner eigenen Unterlegenheit konfrontiert. Und ich würde auch das nochmal festhalten. Wir reden, glaube ich, bei Armut schnell über Scham. Und es werden auch sozusagen, es gibt strukturelle Beschämungen, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber ganz viele Leute, die ich kenne, die leben in so segregierten, so abgeschotteten Klassenverhältnissen, dass die außer der alle paar Monate stattfindende Kontakt zu Sozialämtern, dass die gar nicht viel Kontakte in höhere soziale Milieus haben. Und das ist etwas Schlechtes, nicht so viele Kontakte in höhere soziale Milieus zu haben, weil es ihnen auch sozusagen Chancen nimmt später im Berufsleben. Ne? Aber dass sie so wenig Kontakte haben, sorgt eben auch dafür, dass sie weniger beschämt werden. Also wenn man es umdreht, müsste man sagen, dass ich jeden Tag eigentlich in meinem Leben ab dem 7. Lebensjahr und dann hat es nie wieder aufgehört, beschämt war, war bereits sozusagen ein Zeichen meiner sozialen Mobilität. Denn ich wurde beschämt, weil ich permanent mit Kindern, deren Eltern Millionäre und oder Wohlhabende waren, in Kontakt war. Versteht ihr, was ich meine?
Ja, vor allen Dingen zur sozialen Mobilität kommen wir nochmal. Aber auch Malik, du hast ja auch darüber gesprochen in deinen TikToks, dass gerade als du angefangen hast zu studieren oder du hattest zum Beispiel auch eine beste Freundin, die wollte mal ein Hobby mit dir machen, was deine Familie sozusagen nicht leisten konnte, mit dir reiten zu gehen. Aber du hast es ja auch erlebt und vor allen Dingen an der Uni erzählt, so halt wie diese Scham als Abgrenzung sozusagen von der anderen Gruppe, wie du das erlebst. Und ich glaube, da bist du nicht alleine. Alle BildungsaufsteigerInnen, alle, die irgendwie an der Uni kommen, aus einem ArbeiterInnenhaushalt kommen, alle, die irgendwie von Armut betroffen waren, aber auch migrantische Personen, merken zum Beispiel an der Uni auf einmal, oh, irgendwie läuft das hier anders. Und das fängt wahrscheinlich schon im Gymnasium an, aber bei uns auf dem Land im Gymnasium war es noch nicht so dolle. Ich glaube, das ist in Großstädten ein bisschen härter oft. Kannst du mit dieser Scham, die von außen kommt, dich identifizieren, Malik?
Ich glaube, du musst mir ehrlich gesagt nochmal ganz kurz erklären, was du genau mit Scham meinst, die von außen kommt.
Zum Beispiel, wenn ich das jetzt wieder intersektional sehe, ich als ostdeutsche Person habe mich eigentlich nie als Ostdeutscher gesehen, als ich in Ostdeutschland war. Ich war einfach ich und ich habe einfach dazugehört. Und als ich dann in Westdeutschland war, habe ich auf einmal gemerkt, hier reden Leute anders, hier haben sie andere Codes, sie verhalten sich auch mir gegenüber anders. Und das hat dann so eine Scham ausgelöst in mir, dass ich erst verstanden habe, dass ich Ostdeutscher bin und anders bin als andere. Und in Abgrenzung zu anderen Gruppen, also zum Beispiel zu bürgerlichen Gruppen, zu Bildungsbürgertum und so, das merkt man ja dann auch, also vor allen Dingen an Gymnasien, an Unis, ne, wie Olivier das gerade auch gesagt hat, an der Waldorfschule zum Beispiel, wenn ein anderes, ne, in einer anderen sozialen Struktur auf ist. Aber wir zwei sind ja zum Beispiel in der Platte aufgewachsen. Da habe ich das zum Beispiel noch nicht so doll gemerkt. Gab es bei dir so einen Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, jetzt hier spüre ich das auf einmal, eine Scham für mich. Aber du bist ja auch immer super stark in deinen Reels und TikToks. Deswegen fände ich das interessant zu sehen. Wann hast du denn das so das erste Mal für dich gemerkt, oder? Gibt's das für dich überhaupt? Hast du es ablegen können? Wie hast du es überwunden?
Also ich glaube, ich habe so, als ich aufs Gymnasium gekommen bin, so langsam gemerkt, dass ich, also ich habe so in der Platte gewohnt, aber die meisten Leute, die ich da kennengelernt habe und meine Friends, haben im Vorort gewohnt und wir haben so voll weit auseinander weggewohnt und ich musste so voll weit fahren, um die zu sehen. Aber da war ich, keine Ahnung, vier in der 5. oder 6. Klasse. Ich habe schon gemerkt, dass so Sachen anders sind, aber ich habe jetzt nicht, meine Mutter hat sich jetzt auch nicht bei jeder Sache mit mir hingesetzt und hat es mit mir irgendwie eingeordnet, wobei ich jetzt auch nicht weiß, inwieweit sie dafür auch Kapas hat vielleicht auch und das selber für sich macht. Deswegen habe ich die Unterschiede gesehen und es hat sich aber nur ganz in so spezifischen Momenten, an die ich mich erinnere, Scham für mich angefühlt oder so Momente, in die ich mich geschämt habe, und so Kommentare kamen zu unserer Küche oder so, weil irgendwie andere Kinder auch einfach gesehen haben, dass wir anders leben und sie das auch sich vielleicht einfach nicht einordnen konnten. Und ich habe aber das Gefühl, als ich auf die Uni gekommen bin, Gab es so eine ganz spezifische Freundesgruppe, die ich da hatte in meinem Leben, ohne die ich so neu kennengelernt habe, mit der ich so ein paar Monate verbracht habe und ob der ich mich dann wieder aufgezogen habe. Und das war so eine sehr weiße westdeutsche Studiengruppe, die irgendwie, ich habe in Halle erst studiert, die nach Halle gezogen sind zum Studieren und hat irgendwie immer random Treffen mit denen gehabt, wo es so um Immobilien ging oder um Aktien ging oder Leute so darüber gesprochen haben, wie krass es wäre, wenn die eigene Bankkarte an der Kasse abgelehnt werden würde, was mir schon ganz oft passiert ist zu dem Zeitpunkt. In diesen Momenten hatte ich schon so Gefühle von teilweise Unverständnis und ich war einfach mega verwirrt, weil ich ganz gecheckt habe, was in der Situation ich gerade gelandet bin. Zu so Scham, wenn es so Momente waren, wo wir darüber gesprochen haben, wie krass es wäre, wenn die eigene Bankkarte irgendwie abgelehnt wird oder wenn sie schon wieder irgendeine krasse Aktivität zusammen gemacht haben und ich gesagt habe, ich muss los, weil ich einen Job habe und sie meinen Job nicht als gut genug empfunden haben, weil es irgendeinen Job im Verkauf war, den sie nicht, die sie nicht machen würden, weil sie mit ihrer Zeit gerne was in Anführungsstrichen vernünftiger machen würden. Und dann bin ich immer nach Hause gegangen zu meiner WG, das eine ostdeutsche Arbeitsweltgruppen-WG war, was wie ich nachher extrem dankbar bin, weil ich das zu dem Zeitpunkt die Gespräche in der Gruppe meistens gar nicht einordnen konnte. Dann bin ich nach Hause gekommen und ich habe so erzählt, wie mein Tag war und was für Gespräche wir hatten. Und dann haben wir das so zusammen in der WG eingeordnet. Für uns war das, also es war nicht nur für mich so ein krasser prägender Moment, glaube ich, sondern für alle meine Friends oder meine Mitbewohner, die ich in dieser WG hatte, weil wir so ein krasses Unverständnis hatten. Also es gibt schon viele Momente, an die ich mich erinnere, in der ich zum Scham gespürt habe, auch in der Uni. Aber ich habe das Gefühl, ich hatte das Glück, dass ich immer mindestens 1, 2, 3 Personen um mich herum hatte, die so in einer ähnlichen Situation waren. Und auch wenn wir alle irgendwie gerade nicht genau wussten, was passiert oder so nicht einordnen konnten, konnten wir immer darüber reden und haben das versucht zusammen einzuordnen. Und auch wenn das ganze Gespräch nur war, ich erzähle, was mir passiert ist, weil ich irgendwie weird finde oder komisch finde, und dann sagen wir alle am Ende so, boah, Westdeutsche. So, das war richtig oft einfach so das Ende des Gesprächs und wir hatten so uns. Und ich würde nicht sagen, dass ich irgendwie, auch wenn viele finden, vielleicht glaube ich in meinen Reels oder TikToks irgendwie so stark wirke, habe ich nicht Scham komplett abgebaut. Es gibt ganz oft, mir sind ganz viele Dinge immer noch mega unangenehm. Es gibt ganz oft Situationen, wird meine Freundin nach Geld fragen. Das ist mir mega peinlich, weil ja auch ich manchmal noch denke, dass ich selbst daran schuld bin, auch wenn ich auch weiß, jetzt weiß, dass es nicht so ist. Oder die mich nach Geld fragen, weil es denen auch mega unangenehm ist, obwohl wir alle wissen, dass wir nichts dafür können. Das ist voll wichtig, uns gegenseitig zu unterstützen. Aber ich finde es auch, ich finde es jetzt nicht geil, aber ich finde es auch okay. Also ich finde es nicht okay, aber für mich ist, glaube ich, nicht darum, meine Chance ist so 100% abzubauen. Das ist gar nicht mein Ziel auch.
An diesem Punkt ist, also habe ich für mich überlegt, so es gibt ja aber auch so ganz viele Momente, die ich, bevor ich nicht drüber nachgedacht hatte, gar nicht so als Scham empfunden habe, sondern gemerkt habe, es gibt ja so eine natürliche Anpassung, seine eigene Klasse zu verdecken oder auch, ne, also Race oder verschiedene Perspektiven. Und da dachte ich mir so, na, aber eigentlich war das ja schon eine Form von Scham. Und die habe ich aber auch von meinen Eltern schon mitbekommen. Also es ist ja so ein intergenerationelles Traumata, dass so, ne, du musst immer dich vernünftig anziehen, du musst dich vernünftig benehmen, wir dürfen nicht die Assis aus dem Block sein, wenn ich mal so zitieren darf, solche Sachen. Das wurde halt früher mal gesagt und dann kam irgendwann dieses Momentum, wo ich es einordnen konnte, wo ich dann irgendwann mit dieser Scham umgehen konnte, aber sie ist halt immer noch da und dieses kein Geld haben, jemand fragen. Also ich bin, weiß nicht, vielleicht sind wir da auch unterschiedlich sozialisiert sozusagen, weil Männer sind ja, ein bisschen bekannter dafür, dass sie die Sachen mit sich selbst austragen. Ich finde das manchmal zum Beispiel auch in der WG ganz schwierig, wenn ich nicht mitreden kann oder da Markenkleidung. Ich verstehe gar nicht, welche Markenkleidung die jetzt meinen oder warum die alle gleichzeitig wissen. Und das ist übrigens egal, ob Ost oder West. Die wissen, welche Marke gerade angesagt ist. Und dann fühlt man sich irgendwie ausgegrenzt, was auch dazu geführt hat, dass ich mich dann selbst ausgeschlossen habe. Und das fängt auch schon beim Essen an. Ich habe halt ganz andere Essensgewohnheiten, als sie aus ihren Elternhäusern zum Beispiel mitbekommen. Und dann kommen immer so diese Blicke oder auch so Nebensprüche von, ah, was isst du denn da? Mal wieder TKP, ne. Und dann merke ich so, wie in mir so das aufkommt, aber ich bin dann irgendwie so sauer und sag lieber nichts, bevor ich jetzt austicke sozusagen. Aber das beschreibst du ja auch, Olivier, in deinem Buch, ne? Also Armut führt nicht nur zu psychischen Problemen, sondern auch, dass man sich selbst ausgrenzt und isoliert, was das ja wiederum verstärkt eigentlich.
Genau, das sozusagen, ne, das ist schon die, also im Schulsystem sagt man, der größte Ausschluss ist der Selbstausschluss. Also, und das ist natürlich, ne, also Malik hat es ja auch gerade geschildert und du ja eigentlich auch. egal wie doll man diese Sachen in seinem Kopf dekonstruieren kann, am Ende des Tages sind sie immer noch ein Teil von einem. So geht es, glaube ich, allen. Also wir leben in einer inhärent rassistischen Gesellschaft. Na klar, habe ich Rassismen in mir, die ich versuche zu reflektieren, aber ich kann mich sozusagen mancher, oder Klassismen in mir, die sich auch gegen mich selber richten, aber ich kann mich der Gefühle dagegen nicht erwehren. Also das heißt, ich muss so akzeptieren, dass ich immer wieder durch dieselben Gefühlswelten durch muss, obwohl ich das intellektuell schon seit 195 Jahren hinter mir gelassen habe. Und das ist natürlich sozusagen das große Drama des Menschseins, dass die Dinge nicht allein mit dem Kopf sich verändern, ne, sondern dass das auch noch gefühlt werden würde. Genau, was diese Selbstisolation angeht, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, dass so hunderte Millionen Euro an Wohngeld und an Bürgergeld und so nicht abgerufen werden. Ne? Das ist ja sowas, dass man so sagt, wisst ihr was, geht mir einfach nicht auf und sag, lasst mich alle in Ruhe, ich will mit euch gar nichts zu tun haben. Ne? So, dass Leute nicht wählen gehen. Natürlich gehen sozusagen aus allen Klassen Menschen nicht wählen, aber so aus der unteren Klasse ist schon sozusagen überproportional niedrige Wahlbeteiligung. Und das ist natürlich sozusagen einerseits eine Art stiller Protest. Ne? Ich mache da nicht mit. Diese Welt richtet sich gegen mich, ich mache da nicht mit. Die Kehrseite der Medaille ist natürlich dieser Selbstausschluss, ne, dass man dann sozusagen auch noch die Rolle annimmt. Und das ist etwas, was sich nicht voneinander trennen lässt. Also ich kann nicht die eine Bedeutung hochhalten und gleichzeitig so tun, als würde es die andere Bedeutung nicht geben. Ne? Also das hilft sozusagen, den Machthabern hilft sehr, wenn Leute sich selbst einordnen und selber sagen, ja gut, dann komme ich eben nicht vom Fleck, dann mache ich euch den Arbeitslosen, den so und so. Das nutzt natürlich wieder den System der Macht. Ne? So, das heißt, ich versuche so, ich habe ja auch ein paar Semester studiert und dann abgebrochen, also literarisches Schreiben, hockte da in meinen 30ern irgendwie an der Kunstuni und habe mich da sehr fremd gefühlt. Und ich muss einfach akzeptieren, dass die legitime Bildung, also das Sammeln legitimer Bildungstitel, ne, so wie Bachelorabschluss oder Master oder so weiter, dass das eben nicht etwas für mich ist und dass Bildung für mich eher etwas ist, was ich für mich persönlich, für mein Vorankommen, für mein geistiges, politisches Vorankommen benutze. Genau, das ist so dann meine kleine Insel.
Aber da würde ich direkt einsteigen, weil Merz redet ja so gerne von dieser Leistungsgesellschaft. Und das, was du zum Beispiel in der Uni erlebt hast, das erlebe ich auch. Also ich habe Bildung auf andere Wege mir zukommen lassen. Ne? Ich habe mich dann politisch engagiert eine Weile. Da hat man sich ganz viel mit Inhalten auseinandergesetzt. Dann habe ich angefangen, Workshops zu geben, bin in irgendwelche Stiftungen reingegangen. Und das hat mir so Berufserfahrungen eigentlich mitgebracht und so. Aber und ich bin ja nicht dämlich und ich weiß das, ne? Und das gilt eigentlich für uns alle. Aber dieses System der Uni, das hat mich eigentlich immer gefickt, weil ich gleichzeitig arbeiten musste, gleichzeitig irgendwie noch einen Verein mit auf die Beine gestellt habe, irgendwie in der Partei war und dann noch studieren musste. Und das hat mir während Corona mit einem Burnout dann das Genick gebrochen. Also was bedeutet bitte Leistungsgesellschaft? Mali, wie nimmst du das wahr? Kannst du mit diesem Begriff überhaupt was anfangen, wie er in dieser Gesellschaft die ganze Zeit rumgeistert?
Ich würde sagen, was ich unter Leistungsgesellschaft verstehe, wenn das überhaupt korrekt ist, ist ja, dass, keine Ahnung, man bekommt so viel, wie man arbeitet. Und ich würde sagen, das ist nicht korrekt. Also, es wird nicht, wenn ich mehr arbeite, bekomme ich mehr Geld, sondern das funktioniert in diesem System nicht. Ich kenne ganz viele Menschen, die sehr viel arbeiten und nicht das zurückbekommen, was sie sozusagen reingeben. Und das sehe ich halt auch im Uni-Kontext. Ich arbeite vor allem neben der Uni. Ich habe noch nie nicht gearbeitet, während ich studiert habe, was auch dazu geführt hat, dass ich immer länger studiert habe und dann irgendwie das Gefühl hatte, dass ich ganz viele Klischees bediene, vor allem wenn man in Kulturstudiengang ist und dann irgendwie 10 Semester lang studiert und alles extrem lange dauert, weil man auch noch arbeitet und nebenbei irgendwie noch 1000 Praktika macht, wenn man irgendwie versucht, in dem Bereich auch so in Anführungsstrichen Fuß zu fassen. Und gleichzeitig irgendwie brauchte ich auch mehr Zeit, um Sachen zu verstehen. Ich habe erst im 3. Semester gecheckt, was ein Modulplan ist, irgendwie mega spielt.
Wir stimmen beide zu, ich sehe das jetzt nicht, aber wir nicken beide ganz doll.
So gucken sich Leute an, bevor sie sich für den Studiengang überhaupt entscheiden. Das hat mich total überrascht irgendwie. Und dann irgendwie man auch noch so gleichzeitig, wenn ich so eine Person, ich versuche manchmal noch so politische Kämpfe an der Uni zu führen, was irgendwie auch extrem lange dauert. Meine Bachelorarbeit zum Thema Gaza geschrieben, das war nicht easy irgendwie, weil ich zum einen keine akademische Sprache kann und dann dass ich irgendwie ein politisches Thema versucht habe aufzugreifen, ob nicht mega beliebt allgemein ist, aber auch nicht in der Uni einfach ist, darunter zu schreiben. Und ich hatte Friends, die zum einen auch sich so mega viel zu viel gearbeitet haben, sich selbst die Schuld dafür gegeben haben, irgendwie lange gebraucht haben zum Studieren, obwohl sie so viel gearbeitet haben, und hatte auf der anderen Seite Friends, die noch nie in ihrem Leben arbeiten mussten und irgendwie voll chillen konnten und irgendwie, auf die ich einfach teilweise auch neidisch war. Und
darüber konnten wir aber zum Glück auch gut reden, weil Leute auch einfach zum Glück ein bisschen Ahnung haben an dem System, in dem wir leben. Und das habe ich mich auch ein bisschen verhaspelt.
Ich würde auch ganz kurz da reingehen, weil ich finde das total sinnvoll, da anzuknüpfen, dieses Gespräch um Leistungsgesellschaft oder so, das naturalisiert dann halt eben diese Unterschiede. Ne? So, die einen müssen halt die ganze Zeit hustlen, so, haben vielleicht schon, ne, man weiß schon, in den Scans von 5-jährigen Kindern, die in Armut leben, können schon Forscher, ohne dass sie wissen, was die Eltern verdienen, das Netto-Income von den Kids sagen, so, weißt du? Nur wenn die einfach einen Hirnscan sehen, weil sie sehen, dass der Teil, wo der Stress verarbeitet wird, bis zu 20-25% Dollar arbeitet bei Kindern, die in Armut aufwachsen. Ne? So, und das zieht sich fort, dann müssen die Kids sozusagen dann in der Schule mehr hustlen. Also es gibt in der Bildungssoziologie Zahlen dazu, dass Kinder mit verschiedenen sozioökonomischen Status verschiedene Noten, also nicht gleich benotet werden. Der Bildungssoziologe Aladin Elmafalani sagt, dass wenn ein reiches und ein armes Kind dieselbe Note haben, dass es sehr wahrscheinlich der Fall ist, dass das arme Kind viel schlauer ist als das reiche, weil das reiche Kind sozusagen ein Teil der Note von einem reichen Kind ist immer das ganze Umfeld des Kindes, das eben die Hausaufgaben mitmacht, das alles zur Verfügung stellt, damit das Kind da gut durchrutscht. Und das zieht sich
erklärt,
dann
wie ein Modulplan geht.
Erklärt, wie ein scheiß Modulplan geht. Ich hätte mich nicht mal akkreditieren, wollte ich gerade sagen. Ich hätte mich, wie heißt es nochmal?
Immatrikulieren.
Ich hätte mich nicht mal alleine immatrikulieren. Ich kann noch nicht mal das Wort aussprechen. Ich hätte mich schon alleine immatrikulieren können, weil ich es einfach nicht hinbekommen habe. Auch wieder, ne, wir waren vorhin bei dieser Amtsbriefgeschichte, dass so selber Teil des Gehirns dann anspringt. Ich werde dann einfach zum 5-jährigen Jungen. Aber ich wollte einfach nur kurz ergänzen, einfach, dass das ja, ne, die einen, es wird naturalisiert, dass die einen mit 27 ihren Master haben und irgendwie mit 4.000 Euro in irgendein Unternehmen einsteigen und dass die anderen mit 32 in ihrer Uni hocken und sagen, ich hoffe, die schmeißen mich aus dem BAföG nicht raus und ich kann irgendwie meinen Master zu Ende machen. Ne? Und das wird naturalisiert, bedeutet, da wird dann gesagt, Leistung, ja, zack, unser Stefan ist aber ein richtiger High-Performer, so. Nee, der hat einfach andere Möglichkeiten und hat nie unter dem gelitten, worunter wir leiden mussten, ne, so unter der Ungleichheit.
Und das ist halt genau das Ding. Du kannst arm sein und super klug sein und arbeiten und hasseln und das wird aber nicht heißen in der Uni, und du kannst reich sein und du kannst dämlich sein und faul und du wirst da trotzdem eine Wohnung in Berlin-Mitte irgendwann leisten können, oder vielleicht hast du die auch schon oder hast sie zum Studium anfangen oder am Ende geschenkt bekommen oder sowas. Das sind halt einfach keine gleichen Verhältnisse, und ich war gestern so wütend, als ich hier tatsächlich noch in der Redaktion saß, weißt du, nee, dass ich diese Glaubenssätze immer noch habe, dass ich dann abends um 8, um 9 hier sitze, ich noch mehr arbeite und mache und mache und mache und denke, am Ende kriege ich ja nicht mehr Geld dafür. Warum mache ich das eigentlich? Nee, also warum, ich bin aber so in einem eigenen Zwang drin. Es ist ein bisschen wie so ein Hamsterrad, ne? Also du kämpfst, du rennst, du machst, und weil du aber das Gefühl hast, noch mehr machen zu müssen, machst du dann vielleicht auch Sachen nicht ganz so gut, weil es halt dann einfach auf einmal alles zu viel ist. So, und alles gleichzeitig. Das fand ich auf jeden Fall im Studium sehr belastend und nervig. Und diese Einsicht kam aber auch viel zu spät, weil unsere Gesellschaft erzählt uns ja immer, du musst mehr leisten, mehr tun, mehr können. Und nur dann kommst du halt weiter. Wie ist denn das heute im Studium, Malik? So, bei mir ist das ja auch schon so 2-3 Jahre her. Ich muss mal wieder aufnehmen, auf jeden Fall. Hast du das Gefühl, dass heute da mehr Bewusstsein für da ist als vielleicht vor 10 Jahren?
Nee, also das Gefühl habe ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe schon das Gefühl, dass so, also keine Ahnung, ich bin jetzt fast fertig, aber ich habe ja so Kultur- und Medienpädagogik studiert und hänge so viel mit Leuten um, so Politikwissenschaften, Soziologie oder sowas studieren. Und ich habe schon das Gefühl, dass es so, man redet über Klasse und irgendwie ist es schon ein Thema, was so, worüber man spricht, aber ich habe ganz lange nicht, oder so, vor allem im Kulturbereich, so was wir mitten auch mal die andere, also in Anführungsstrichen ist ja ein Podcast, damit machen wir die andere Zielgruppe irgendwie versuchen zu erreichen, und ich habe mich immer gefragt, was meint ihr mit anderer Zielgruppe, und es wird irgendwie so ganz, oder es hat sich für mich immer eine ganz komische Art und Weise angefühlt, wie über Menschen in Armut gesprochen wurde, irgendwie, und das ist schon, also es wird darüber gesprochen, aber ich hatte ganz lange das Gefühl, dass so das Verständnis fehlt, und jetzt habe ich das Gefühl seitdem, also ich habe Anfang des Jahres angefangen mit den Instagram-Videos und mit den TikToks, und ich habe das Gefühl, seitdem kann ich gar nicht mehr sagen, ob es sich verändert hat oder nicht, ich glaube nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass, also ich bewege mich halt viel in meiner Bubble, was auch Leute sind, die meine Videos gucken. Und Leute reden, ich merke, dass Leute anders mit mir reden seitdem. Und deswegen kann ich das gar nicht so genau sagen, weil ich sitze in einem Kulturwissenschaftsseminar und
Also ja, ich weiß, dass ein paar Leute davon meine Videos kennen und direkt anfangen, mit mir über das Thema Klasse zu sprechen, um mir zu zeigen, dass sie ein bestimmtes Bewusstsein haben, was mir nicht unbedingt das Gefühl gibt, dass sie unbedingt mehr Klassenbewusstsein haben. Außerdem so, das Unisystem ist nicht freundlich für Arbeiterkinder, ProfessorInnen sind nicht. Die sagen, vielleicht wissen sie, dass es Probleme gibt und sie sagen mir auf jeden Fall ins Gesicht, dass es nicht einfach ist, wenn ich mich auch mal zu bewerben und es auf jeden Fall schwer wird, weil ich zum Beispiel auf einer Hochschule in Anführungsstrichen nur war oder weil ich irgendwie bestimmte Sachen nicht kenne. Vielleicht wissen sie, dass es schwerer ist, aber das führt jetzt nicht dazu, dass sich was verändert. Weiß ich auf jeden Fall nicht.
Ja, dann kommen wir doch jetzt zu unserer dritten Kategorie. Utopie is now. Wo wir uns so ein bisschen versuchen, eine Lösung zu finden für das, was wir bis jetzt diskutiert haben. Was bräuchte es denn, damit zum Beispiel so ein Bildungsaufstieg einfacher möglich ist? Ja, also Olivier, du bist wie ich sozusagen an dem Punkt, dass wir es versucht haben, dass wir trotzdem unseren Weg gemacht haben. Aber was hätte es gebraucht, damit du es zum Beispiel damals geschafft hättest, das zu Ende zu führen?
Also das kann ich gar nicht sagen, weil ich habe ja abgebrochen, weil ich in der Lebensphase war, dass ich schon sehr viele, ich habe schon ein Buch rausgebracht, das zweite ist dann irgendwie im zweiten Semester rausgekommen und ich in der Lebensphase war, wo ich schon sehr viel damit unterwegs war und irgendwie schon sozusagen auf eine Art im Literaturbetrieb nicht Fuß gefasst, aber zumindest irgendwie mal angedockt habe. Deswegen kann ich das gar nicht sagen. Ich weiß auch nicht, also dieses Thema Bildungsaufstieg ist nicht so ein Thema, mit dem ich mich so sehr beschäftige, weil ich das eben so sehr individualisierend finde, weil es so tut, als müsste man sozusagen den Leuten bessere Chancen geben und dann würde das schon alles werden. Aber wir haben ja gerade vorhin schon ganz gut skizziert, dass die Ungleichheiten sich ja fortschreiben, ganz egal, wie du versuchst, sie auszugleichen. Ne? Also selbst wenn man einen Hochschulprofessor hat, der irgendwie korrekt ist zu einem und einem fördert, dann kommt man irgendwie vielleicht da mit einem guten Abschluss vom Fleck. Aber das macht ja nicht die ganze Unterlegenheit in allen anderen Kategorien. Ne? Das, was Pierre Bourdieu Habitus nennt oder die ganzen Netzwerke, die einem nicht zur Verfügung stehen, dass man sich immer masken muss, aber das dann eben manchmal nicht schafft, im richtigen Moment so dieselbe Art Gespräch zu führen wie andere in einem Bewerbungsgespräch und so. Das heißt, diese Unterlegenheit wird sich so oder so fortschreiben. Und deswegen sozusagen, es sind so das Gespräch, um den Versuch, dass mehr Leute individuell aufsteigen. Ich gönne das jedem sozusagen. Ich will das nicht Leuten neiden, dass sie vom Fleck kommen, aber ich interessiere mich tatsächlich einfach mehr darüber, wie wir grundsätzlich so diese Klassenwidersprüche irgendwie bekämpfen können. Weil ich eben sonst glaube, das Gespräch um Klassismus verliert sich dann häufig irgendwie in so einer, wenn wir nur in Antidiskriminierungsparagraphen aufgenommen werden, dann wird sich schon was ändern. Und daran glaube ich nicht. Und das zeigen, glaube ich, für mich auch so die Kämpfe um Rassismus und Sexismus, zeigen das eben auch, dass die Kämpfe sozusagen, glaube ich, unversöhnlicher geführt werden müssen. Und deswegen sozusagen lange Antwort dafür, dass ich, glaube ich, da nicht der Richtige für bin, da die gute Tipps zu geben, wie man bessere Bildungsauf- oder mehr Bildungsaufstiege schafft.
Aber du hast ja am Ende gerade auch eine strukturelle Ebene aufgemacht und das ist ja auch eine Ebene, die es braucht, um Armut einfach zu bekämpfen und Möglichkeiten zu geben, die nicht individuell angelegt sind, sondern strukturell an eine ganze Gesellschaft. Malik, gerade kam ja von der Ostbeauftragten der Vorschlag, dass es ein Grunderbe gibt. Hättest du das Gefühl, das hätte dir in deiner Position geholfen oder es würde strukturell etwas daran ändern?
Also ich habe das gestern auch gesehen, als du es geschrieben hast und ich muss sagen, ich habe davon vorher gar nichts gehört und habe es dann einmal kurz gegoogelt und so auch mit Friends besprochen und das war irgendwie, ja, also kam irgendwie nie bei uns an. Dann habe ich gesehen, dass es ja auch schon öfter irgendwie ein Ding war, dass es angesprochen wurde.
Ja, Carsten Schneider hat das erste Mal schon aufgebracht.
Und dazu auch gerne rund um den Tag der Deutschen Einheit kommt, der auch vor kurzem war und also ich habe nur so ganz kurz überflogen, deswegen habe ich keine hundertprozentige Ahnung davon, aber auch, also von dem, was ich überflogen habe, hatte ich auch da das Gefühl, dass es auch Symptombekämpfung ist. Und da, also ich freue mich immer, wenn ich, also auch als Corona-Hochphase habe ich mich immer gefreut, mit 300 Euro extra Strom oder was ich nicht, was so geflogen kam und es war irgendwie immer mega geil. Aber es ändert halt nichts strukturell und deswegen bin ich da eher abgeneigt und habe auch eine allgemeine Vermögenssteuer zum Beispiel allgemein so mehr bringen würde. Also so zwischendurch mehr Geld ist cool, aber das ändert halt nichts Grundlegendes. Und vor allem auch nur für, also nicht für alle, nur für so ein paar Leute punktuell, die dann irgendwie zufriedener sind. Das ist nicht genug.
Aber du hast ja zum Beispiel auch darüber geredet, wie sozusagen der Uni-Alltag für dich zu meistern ist. Gibt es für dich da, wenn man, also du hast zum Beispiel über das BAföG gesprochen und über, ja, man soll dafür dankbar sein, aber du hast das auch immer kritisch begleitet auf deinem TikTok. So, hast du denn Ideen, wo du sagen würdest, hier würde ich gerne ansetzen an der Uni, um das strukturell zu verbessern, dass es mehr Zugänge gibt, dass es einfacher wird?
Also es gibt auf jeden Fall viele Sachen, die ich sagen kann, die so für den Moment helfen. Aber also, ja, auch da muss ich noch mal sagen, dass ich halt auch da das Gefühl habe, dass so eine krasse Symptombekämpfung ist, ist eine Ursachenbekämpfung, weil so das allgemeine System, was dahinter steht, halt das Problem ist. Und nicht mein Ziel im Allgemeinen ist, dass mehr Leute an Unis nippen, sondern das Problem ist, ob Leute das Gefühl haben, dass sie an der Uni mitten und dann irgendwie später mehr Geld zu verdienen, obwohl das ja nicht mehr gegeben ist. So, also, keine Ahnung, ich kenne jetzt sowas. Also ich glaube, welcher Bereich immer nicht genug berücksichtigt wird, ist halt so Community-Räume. Das zählt auch für Arbeiterkinder, das zählt auch für queere Arbeiterkinder, etc. Weil ich das Gefühl habe, das ist eine Sache, die mir sehr geholfen hat, wo ich die Glück hatte, dass ich meine WG hatte, mit denen ich mich connecten konnte. Das ist mir geholfen, halt Sachen einzuordnen. Was mir dann auch geholfen hat, mutiger Sachen outzucallen, wenn Leute einen Sitz über mein Essen gemacht haben, obwohl ich das aus dem Müllcontainer containert habe. So, traue ich nicht mehr Sachen zu sagen, weil ich eine Community hinter mir habe. Das ist voll wichtig, solche Räume zu schaffen. Aber das ist nicht ausreichend. Aber auch, weil es einfach nicht ausreichend ist, an der Uni mehr Zugänge zu schaffen.
Dann versuche ich nochmal einen anderen Weg sozusagen auf einen Lösungsansatz zu kommen, weil ich mir auch immer denke, wer spricht eigentlich über Armut und über Klassismus? Also ganz oft habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Gesellschaft gerne Geschichten gehört von Menschen, die es geschafft haben, aber eigentlich den Rest der Gesellschaft so ein bisschen ja außer Acht lassen. Oder du hast ja auch ein Video dazu gemacht, Caroline Wahl zum Beispiel mit ihren 22 Bahnen, dass man ihr halt auf eine andere Art und Weise, weil sie aus einem bürgerlichen Milieu kommt, zuhört als uns. Und ich habe das Gefühl, dass die Gesellschaft aber im Allgemeinen so Klassismusfragen gern unter den Tisch kehrt. Also vielleicht ist ja so ein erster Schritt erstmal zu sagen, können wir es, und ich merke es ja auch, wie es mir schwer fällt, euch mit euch dieses Interview zu führen, ist es vielleicht ein erster Schritt erstmal zu sagen, wir normalisieren es, über Klassismus zu sprechen. Wir versuchen, die Scham da wegzunehmen und versuchen auch so wegzugehen von so einem klassistischen Saviorism, sondern ernstes Zuhören, ernstes Wahrnehmen und dann alle in ihrem kleinen Leben sozusagen schon versuchen, daran was zu verändern. Wie rede ich darüber? Mit wem spreche ich darüber? Was habe ich für eine Awareness dafür? Was nehme ich überhaupt wahr? Und auch die eigenen Privilegien zu hinterfragen.
Ich glaube, es ist auf jeden Fall voll gut, wenn es so mehr Sichtbarkeit für das Thema gibt oder überhaupt mehr Sichtbarkeit dafür, dass wir überhaupt in der Klassengesellschaft leben, weil ich eben das Gefühl habe, dass, was wir ja vielleicht auch am Anfang hatten, teilweise irgendwie davon überhaupt keine Berührungspunkte miteinander haben. Deswegen finde ich es zum Beispiel auch sehr wichtig, so, ich habe keine Ahnung, der Arbeiterklasse und ich jetzt für die Burgis ran. Richtig oft glauben meines Erachtens ist der Arbeiterklasse nicht, wenn sie sowas fürs Hele wie die und die Person hat 40.000 Euro auf dem Konto, einfach so. Und dann finde ich das irgendwie wichtig, miteinander zu kommunizieren, weil ich bin so Leute, die haben es mega gut und ihr wisst es gar nicht. Weil die nicht darüber reden, weil die sich auch in Anführungsstrichen abschämen, dass sie so viel Geld haben. Und ich habe auch von voll vielen Leuten gehört, dass sie zum ersten Mal, als sie Videos von mir gesehen haben, irgendwie gemerkt haben, dass das so akademische Verhältnisse sie aufgewachsen sind. Was ich eigentlich ehrlich gesagt mega schade finde. Also voll gut, dass sie es überhaupt irgendwann checken oder Berührungspunkte damit haben, aber ehrlich gesagt mega spät. Und das ist schon voll gut. Und ich habe schon das Gefühl, dass es sich langsam auch immer mehr so normalisiert, dass Leute irgendwie den Klassenbegriff verwenden oder irgendwie sagen, ja, ich bin in einer höheren Klasse und ich weiß, dass ich voll in akademischen Verhältnissen mit viel Geld aufgewachsen bin und wäre so voll gerne einen Lösungsvorschlag willst oder irgendwie das voll gut endet. Aber das reicht mir halt ein. Also es ist bestimmt der erste Schritt, aber ich habe immer das Gefühl, dass sich sowas ganz schnell normalisiert. Wir reden darüber und ich weiß, ich bin irgendwie reich, aber mach halt auch was. So, du weißt es und wie lange willst du es noch wissen? Das ist einfach nicht genug. Du kannst auch noch 10 Bücher darüber lesen und auch so Sachen wie, ich weiß, mir hören Leute zu in meinen Videos, aber anderen Leuten würden sie nicht zuhören. Einer Person, die auf der Straße lebt, hören sie nicht zu. Einer Person, die auf der Straße lebt, gucken sie, vielleicht gucken sie nicht mal in die Augen, sind sie unangenehm, aber mir hören sie zu, weil sie mich irgendwie als was Besseres sehen oder so. So, hinterfragen ist voll wichtig, aber ich habe das Gefühl, da muss der Prozess noch weiterkommen, aber dann auch was damit machen.
Olivier, wie siehst du das? Ich würde auf die Ebene der Adressatur zu sprechen kommen. Also wie meine ich das? Ich bin immer noch leider häufig in bürgerlichen Kontexten eingeladen, über solche Themen zu sprechen. Und das sind immer die Abende, an denen ich mich danach besonders heiß duschen will, weil sozusagen da dann die ganze Betroffenheitssoße über einen ausgegossen wird. und das wirklich sehr schwer auszuhalten ist. Aber ich versuche sozusagen eigentlich Literatur, Politik und was auch immer ich mache, für meine Klasse zu machen. Das heißt also, ich versuche sozusagen meine Blickachse zu senken und nicht mehr nach oben sozusagen zu beten, sondern einfach versuchen, Gespräche mit Leuten zu führen. Und die müssen nicht in Armut leben, ne, sondern ich meine die ArbeiterInnenklasse insgesamt. Und das ist, je nachdem, wie man es definiert, zwischen 40% und 80% der Menschen in diesem Land. Und ich glaube, natürlich passiert auch sozusagen innerhalb sozusagen der Arbeiterklasse Klassismus. Aber ich glaube, wenn man sozusagen Gemeinsamkeiten betont und wenn man, ne, also wir alle haben sozusagen, also zum sehr viel ist 40% in diesem Land und nicht mal irgendwie 1000 Euro Erspartes auf dem Konto, dann braucht man nicht arm sein, um halt voll Stress zu bekommen, wenn irgendwelche Dinge kaputt gehen oder so, ne. Also das so in den Vordergrund zu stellen, halte ich, glaube ich, für sinnvoll, weil ich habe gemerkt, also es gibt ja diese, vielleicht kennt ihr das manchmal steht so auf Buchrückseiten, dieses Buch, von dem du dir gewünscht hättest, dass deine Oma, dein Großvater oder sonst wer das gelesen hätte. Und das geht ja von einer Welt aus, wo man glaubt, dass den Leuten einfach nur die Informationen fehlen. Und sobald sie sie haben, verändern die sofort was. Und ich wünschte, so wäre es, aber so ist leider die Welt nicht. Also das heißt, die Leute akkumulieren Wissen, aber die überführen das nicht in Handlungen, die allgemein auf Gerechtigkeit abzielen, sondern die handeln aus der Position, also aus der Sicht ihrer Klasse. Und das hilft uns allen nicht, wenn die Leute mehr 5 Euro für Brot für die Welt spenden. So, ne? Das heißt, ich habe einfach gemerkt, dass ich nur enttäuscht werde, wenn ich immer nach oben hoffe und immer versuche, irgendwelche Perlketten Frauen, die irgendwie bei den Rotariern sind, irgendwie das Gefühl zu geben, dass sie schon genug tun, dass ich da immer nur enttäuscht werden kann. Und deswegen glaube ich, dass ich sozusagen versuche, mich und die Leute um mich herum zu empowern und ein Gefühl von Gemeinschaft geben kann. Ein Gefühl von, ihr seid nicht alleine, das sind Dinge, die passieren, die sind größer als die individuelle Erzählung, damit daraus so ein Gefühl für die eigene Klassenzugehörigkeit und für die eigenen Kämpfe, die zu führen sind, entsteht, das ich wahrscheinlich nicht mehr erleben werde, aber irgendjemand muss es ja auch vorbereiten.
Malik, du hast ja am Anfang angefangen mit Community und dass man miteinander die Erfahrung teilt, dass man miteinander spricht, sich unterstützt, kämpft und du endest jetzt sozusagen damit, dass es genau das braucht. Lass uns nicht spalten, lass uns solidarisch miteinander sein und lass uns diesen Kampf weiterführen und das lauter, selbstbewusster und mit, ja, nutzen wir doch die Wut, die in uns aufsteigt und die da ist, in eine produktive Art und Weise, driften nicht nach rechts ab, sondern nutzen sie, um die Verhältnisse zu verändern. Das würde ich jetzt am Ende nochmal sagen. Dankeschön, dass ihr hier im Talk wart.
Gerne. Auch danke von mir.
Ich bedanke mich wie immer bei unserer Redakteurin Marie Eisenmann und unserem Cutter Daniel Fromm. Und ich hoffe, ihr hört auch nächste Woche wieder zu. Da geht es nämlich um Elternschaft in Ost und West. Und ich wünsche euch einfach eine wunderschöne Woche und sage es wie jede Woche, macht's nicht nur gut, macht die Welt ein kleines bisschen besser. Tschüss!